SRF 2 Kultur.
Roboter wie wir.
Diese Woche auf SRF 2 Kultur.
Mit Robotern sprechen oder sich sogar von ihnen pflegen lassen, diese Vorstellung ist hierzulande vielen unheimlich. Anders in Japan, das Land ist führend in der Entwicklung sozialer Roboter. Viele Japaner mögen es, wenn ihnen Roboter Gesellschaft leisten, ähnlich wie Haustiere. Peter Buchmann hat sich in Tokio in einem Robotershop umgesehen.
RoboVX heißt der Roboter, der sich eben selbst vorgestellt hat. Er ist etwa kniehoch und ist einem Menschen nachempfunden. Er läuft auf zwei Beinen, kann seine Arme bewegen und sogar tanzen. Sein Zuhause ist ein Laden der Roboterfirma V-Stone in Tokio. Gesteuert wird der Zwerg vom Geschäftsführer Takano Hiroshi. Unser Angebot ist breit. Wir verkaufen Spielzeugroboter für Kinder in allen Varianten, aber auch Roboter für die Forschung. Darunter sehr teure Roboter, so groß wie ein Mensch. Und wir führen Bauteile für Bastler. Der Laden sieht aus wie ein kleiner Supermarkt. In einer Ecke verschiedene Motoren und unzählige Sensoren, Elektronikbauteile und Bücher zur Programmierung von Robotern. Vor einer großen Wand mit Roboterspielzeug zum selber zusammenbauen steht ein Vater mit seinem Sohn. Der 10-Jährige möchte einen Tierroboter bauen, der sich bewegen kann. Am liebsten hätte er einen Löwen. Den gibt es hier leider nicht, dafür unzählige andere Tierbausätze. Zum Beispiel eine solarbetriebene Heuschrecke, einen Bausatz für Spinnenroboter oder einen Frosch, der sich mit Solarenergie bewegen kann. Sogar eine Tarantel gibt es als Bausatz. Die Preise bewegen sich zwischen 10 und 25 Franken. Kinder, die mit Tierrobotern spielen, Erwachsene und Kinder, die Roboter allgemein niedlich finden, für uns eine befremdende Vorstellung. Dahinter steckt eine andere Idee von Leben, wie sie durch die Religion vermittelt wird. Dazu sagt Takano, die Japaner sehen keinen Zusammenhang zwischen Leben und den Göttern. Er meint damit die Tatsache, dass nach japanischer Auffassung Leben nicht von einem Gott geschaffen wird. Deswegen gäbe es in Japan praktisch keinen Widerstand gegen die Schaffung von Robotern. Kommt noch dazu, dass nach japanischer Vorstellung Gegenstände nicht tot sind, sondern durch einen Geist beseelt werden können. Japanern fällt es deshalb leichter, zu einer Maschine wie einem Roboter eine emotionale Beziehung aufzubauen. Außerhalb von Japan werden Roboter für den Einsatz im Krieg oder Katastrophen entwickelt. Roboter, die anstelle von Menschen einer Gefahr ausgesetzt werden. Japan hinkt in diesem Bereich der Robotik der Konkurrenz hinterher. Ein Grund dafür liegt laut Takano in der Einstellung der Japaner gegenüber Robotern. Sie sehen einen Roboter eher als liebenswürdigen Partner, denn als totes Werkzeug.
Diese Woche auf SRF 2 Kultur.
Wir lassen uns von Tamagotchis stressen, finden ferngesteuerte Tierchen niedlich und lassen uns von Robotern mit Kindergesichtern rühren. Weshalb empfinden wir Gefühle für Maschinen, von denen wir doch wissen, dass sie computergesteuert sind? Darüber habe ich mit Martina Mara gesprochen. Sie ist Medienpsychologin am Ars Electronica Center in Linz und hat mir vorhin erzählt, was dort ihre Aufgabe als Roboterpsychologin ist.
Ja, das klingt ein bisschen so, als würden bei mir Roboter auf dem roten Sofa liegen, zu Therapiezwecken. So ist das natürlich nicht. Also ich beschäftige mich mit Mensch-Roboter-Beziehungen und mit Robotik-Designs. Und zwar mit Fragestellungen, wann wir Roboter akzeptieren können als Sozialpartner und wann sie uns aber vielleicht auch Angst einjagen.
Und wie funktioniert das überhaupt? Wie können Roboter bei Menschen Gefühle auslösen, obwohl wir wissen, dass es sich da um Maschinen handelt?
Ja, also einerseits ist das ein ganz archaisches Thema der Menschheit, so diese künstliche Kopie des Menschen, die lebendige Maschine. Das kennen wir schon von alten Mythen wie dem Golem zum Beispiel bis hin zu gegenwärtiger Science Fiction. Also es scheint eine sehr große Fragestellung der Menschheit zu sein. Andererseits ist es aufgrund der Reaktionsfähigkeit und Autonomie von Maschinen, von Robotern. Also sobald wir den Eindruck haben, dass ein Roboter selbst entscheidet, in welche Richtung er sich als nächstes bewegt, da interpretieren wir schon eigene Befindlichkeiten, eigene mentale Prozesse, die wir von uns Menschen kennen, hinein. Es reicht schon, wenn sich ein Staubsaugerroboter, der ja aussieht wie ein CD-Player, wie ein kleines Tier über unseren Wohnzimmerboden bewegt. Selbst dann betrachten wir diesen Roomba schon eigentlich als Lebewesen.
Könnten Sie uns ein Beispiel geben von einem, sagen wir, sozialen Roboter, der gezielt Gefühle anspricht?
Ja, also ein Beispiel dafür ist sicher der Paro, ein japanischer Roboter-Prototyp, ein Kuschelroboter, der aussieht wie ein Robbenbaby. Also man kann sich das wirklich vorstellen, außen weißes, weiches Fell, innen Motoren, Sensoren und Kabel. Und dieser Paro, der wird in Therapiesituationen mit demenzkranken Personen im Pflegebereich und in Spitälern eingesetzt, weil Demenzkranke, wie man gesehen hat, sehr schnell in der Lage sind, eine emotionale Beziehung zu dieser robotischen Robbe aufzubauen. Und somit kann man die kranken Personen sehr schnell ins Hier und Jetzt holen.
Das heißt, die älteren Personen reagieren positiv auf diesen Paro. Ist es aber nicht auch etwas unheimlich, wenn man ältere Menschen quasi mit einer Maschine abspeist, die diesen Vorgang gar nicht durchschauen können?
Ja, natürlich kommen wir da sofort in eine ethische Diskussion hinein. Also im Prinzip gibt es noch keine Antwort auf diese Frage. Wie entscheidet man sich da am besten? Was wiegt stärker? Wiegt stärker der positive Therapieerfolg, der durch diesen Paro erzielt werden kann? Oder wiegt stärker im Prinzip diese moralische Fragestellung, dürfen wir denn einen demenzkranken Menschen, der vielleicht gar nicht durchschaut, dass es sich hier nur um eine Maschine handelt, sozusagen im Extremfall betrügen? Ich bin der Meinung, wir bräuchten da international viel mehr Diskussionsplattformen, wo wir uns genau solcher Fragestellungen annehmen.
Würden Sie es für sich selbst akzeptieren, dass Sie als älterer Mensch von Maschinen gepflegt werden?
Momentan würde ich mir die Idealsituation eher aus einer Kombination von Roboter und einem Menschen, mindestens einem Menschen, vorstellen. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ein Roboter mechanische Arbeiten für mich erledigt, also mich zum Beispiel in die Badewanne hebt, mir Medikamente bringt, solche Dinge. Aber diese rein zwischenmenschliche Ebene, diese wichtige empathische Funktion, also da würde ich mich schon freuen, wenn es da zumindest einen Menschen gäbe, der sich um mich kümmert oder mit mir den Alltag bestreitet.
Soweit die Medienpsychologin Martina Mara aus Linz.
Der britische Graffiti-Künstler Bansky unterwandert die Kunstindustrie. Er verscherbelt seine eigenen Bilder zum Dumpingpreis. Bansky hat im New Yorker Central Park einen Stand aufgebaut und seine Werke für gerade mal $60 pro Stück verkauft. Seine Bilder haben auf dem Kunstmarkt jedoch Hunderttausende wert. Bansky selber berichtet, es habe an seinem Stand nun Stunden gedauert, bis er überhaupt etwas verkauft habe. Die Gesamteinnahmen betrugen gerade mal $420. Die römische Siedlung bei Martini im Wallis war größer als bisher angenommen. Das zeigen neueste Grabungen. Nicht nur die Größe der Siedlung ist allerdings interessant. Man hat beispielsweise auch herausgefunden, dass schon die alten Römer im Wallis Probleme hatten mit Hochwasser. Vor rund 2000 Jahren hat der Fluss Trans Teile der römischen Siedlung zerstört. Unwetterkatastrophen wie jene von Brieg sind also für das Wallis nichts Neues. Gefunden hat man auch Spuren von Herrschaftsbauten mit Gärten, wie sie bei den Römern damals in Mode waren. Dies weise laut den Archäologen darauf hin, dass die damaligen Walliser durchaus bereit waren, die Lebensweise der Besetzer der Römer zumindest teilweise anzunehmen.
Russland den Russen. Solche Parolen waren in Moskau zu hören, als in den letzten Tagen die Fremdenfeindlichkeit eskalierte. Am Rand der russischen Hauptstadt gab es Randale. Ein Mob von mehreren tausend Leuten machte Jagd auf Ausländer, um einen jungen Russen zu rächen, der angeblich von einem Migranten erstochen wurde. Nach dieser Eskalation stellt sich die Frage, woher diese Fremdenfeindlichkeit kommt. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Moskau, Peter Gisling. Ist denn Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit in Russland ein neues Problem?
Nein, man hat das eigentlich schon unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, also anfangs der 90er Jahre, feststellen müssen. Damals, ich mag mich noch erinnern, ist die sogenannte russische nationale Einheit, eine Volksbewegung, gegründet worden. Und schon damals hörte man eben Losungen wie «Russland den Russen» oder Moskau, den Moskauer. Und diese Nationalisten und Rechtsextremen, die grenzen sich eben ab von allem Nicht-Slawischen und sahen ihr Heil in einem einheitlichen russisch-slawischen Staat, in dem eben nur die ethnischen Russen das Sagen haben.
Und wie war denn die Situation noch zu Sowjetzeiten?
Ja, die Sowjetunion, die war ja ein Vielvölkerstaat, und den Leuten wurde damals immer wieder gesagt, es gebe eben letztlich keinen Unterschied beispielsweise zwischen einem Kasachen und einem Ukrainer oder zwischen Russen und Tadschiken. Man sei gemeinsam eine Einheit. Als aber dann 1991 die Sowjetunion zusammenbrach, sind dann diese Ideale in Frage gestellt worden, und in den verschiedenen, jetzt eben eigenständigen Republiken hat man sich dann gewissermaßen auf die eigene Nation, auf die eigene Nationalität besonnen, und es kam vielerorts, zum Beispiel in Georgien oder auch in der Ukraine, zu nationalistischen Spannungen.
Wie ist denn heute die Situation der Immigranten in Russland? Ist die grundsätzlich angespannt?
Nun, in Russland haben viele ethnische Russen eben begonnen, die Angehörigen aus anderen Republiken, vor allem aus Zentralasien, als Last zu empfinden, weil die sich eben nach anderen kulturellen Werten orientieren. Und während die Situation beispielsweise im Zentralrussland, in der russischen Teilrepublik Tatarstan, zwischen christlich-orthodoxen Russen und den Muslimen dort weitgehend friedlich ist, gibt es sehr große Spannungen eben zwischen den Russen und den Zuwanderern aus den islamisch geprägten russischen Teilrepubliken im Nordkaukasus, also mit den Leuten aus Tschetschenien, aus Dagestan, Ingushetien und so weiter. Und diese sogenannten Kaukasier, die sind vor allem hier in Moskau, man kann es nicht anders sagen, verhasst. Und die Fremdarbeiter aus Zentralasien wiederum, beispielsweise aus Kirgisistan oder aus Tadschikistan, das sind eben meist auch Muslime, die werden hier gewissermaßen als Menschen zweiter oder gar dritter Klasse behandelt.
Und wie stellen sich die Behörden, der Staat zu den Gastarbeitern?
Nun, man muss sehen, hier in Moskau allein, man rechnet inoffiziell mit etwa 4 bis 5 Millionen Arbeitsmigranten, die hier unter erbärmlichsten Verhältnissen leben. Und jetzt eben nach solchen Vorkommnissen wie jenen des Wochenendes, da machen die Behörden, aber zum Teil eben auch organisierte Bürgerwehren, regelrecht Jagd auf die Migranten, die eben hier hergekommen sind und hier arbeiten.
Das klingt, als könnte es jederzeit wieder zu einer solchen Eskalation kommen in Moskau.
Ja, man rechnet damit wirklich, vor allem eben vielleicht beispielsweise zum nächsten Wochenende. Und das hat damit zu tun, beispielsweise Anfang September gab es ja hier in Moskau die Bürgermeisterwahlen, und der wiedergewählte Bürgermeister Sobjanin, aber fast auch alle anderen Bürgermeisterkandidaten, insbesondere auch der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, die haben im Wahlkampf immer wieder die fremdenfeindliche Karte gespielt und damit natürlich tendenziell die ohnehin fremdenfeindliche Stimmung hier in Moskau angeheizt.
Vielen Dank nach Moskau. Soweit Peter Gisling über die latente Fremdenfeindlichkeit in Russland. Das Internet als Heilsbringer. Vor dieser Idee graut Evgeny Morozov. Obwohl er erst 29 ist, ist Morozov einer der profiliertesten Deuter und Kritiker der digitalen Welt. Vor 2 Jahren sorgte er weltweit für Aufsehen, als er vor einer zu großen Naivität im Umgang mit dem Internet warnte. In seinem neuen Buch «Smarte neue Welt, digitale Technik und die Freiheit des Menschen» nimmt der weißrussische Publizist nun die Philosophie der Vordenker von Google, Apple und Facebook unter die Lupe. Morozov hinterfragt die schöne neue Digitalwelt und unseren Glauben an sie. Rebecca Hilauer hat mit ihm gesprochen.
Wir halten das Internet für unverzichtbar und machen einen Fetisch daraus. Und wir bilden uns ein, wir könnten nach seinem Vorbild unsere Gesellschaft reformieren. Ich möchte Bürgern zeigen, dass man auch anders Politik machen kann. Und ich will verhindern, dass sie dem Glanz und der Raffinesse der technologischen Möglichkeiten erliegen, die Unternehmen im Silicon Valley erschaffen haben.
Evgeny Morozov warnt in seinem Buch nicht etwa, indem er die Vorstellungen der Internetzentristen über unsere Zukunft ad absurdum führt. Im Gegenteil zeigt er vielmehr, wie unsere Welt aussehen würde, sollten die Vorstellungen der Geeks, wie er die digitalen Vordenker im Silicon Valley nennt, Wirklichkeit werden. Im Jahr 2020 überwacht dann digitale Technik alle Lebensbereiche.
So you can actually now get people to do the recycling just because they want to impress their friends or earn virtual points.
Man kann tatsächlich Menschen nun dazu bringen, ihren Müll zu trennen, weil sie ihre Freunde beeindrucken oder virtuelle Punkte verdienen wollen und nicht, weil sie ein Bewusstsein für Ökologie haben. Das ist ein neues Verständnis von Motivation und auch von Bürgerschaft. Wir denken da nicht mehr über die politischen Dimensionen unseres Handelns nach, auch nicht darüber, warum wir die Dinge tun, die wir tun und wie sie miteinander zusammenhängen.
But we would not understand why we do those things and how they matter and how they relate to each other.
Internet-Apologeten übersehen laut Morozov diese Komplexität unserer Lebenswelt immer wieder. Wir sollten, argumentiert er, nicht die Logik eines Videospiels auf unser Leben anwenden. Nicht alles, was machbar ist, sei auch sinnvoll. Den Glauben an einfache technische Lösungen für alles bezeichnet Morozov als Solutionismus. Abgeleitet vom englischen Wort für Lösung, Solution. Und er kritisiert, dass auch die politischen Entscheidungsträger nur allzu gern auf dieses Pferd der schnellen Machbarkeit setzten.
Die Regierung lagert die Problemlösung auf ihre Bürger aus. Sie sollen nun die Probleme angehen, indem sie ihr Verhalten ändern, anstatt herzugehen und das System selbst zu reformieren. All die ambitionierten Reformprojekte müssten plötzlich diesen strahlenderen, technologiegesteuerten neuen Methoden weichen, die den Politikern Beliebtheitspunkte einbringen, weil sie dadurch technologiefreundlich wirken. Aber so ändern wir nur sehr triviale Aspekte des Problems und wir packen seine grundlegenden Ursachen nicht an.
Technik, konstatiert Morozov, sollte uns nicht durch ihr reibungsloses Funktionieren eine heile Welt vorgaukeln, sondern sollte stören und irritieren. Wie etwa ein Radio, das sich automatisch abschaltet, sobald man in seiner Wohnung ein Gerät anmacht, das besonders viel Strom verbraucht. Nur mit unorthodoxen Maßnahmen, so Evgeny Morozovs Fazit, könnten wir eine Zukunft made in Silicon Valley aufhalten und verhindern, dass wir die Kontrolle über unser Leben aus der Hand geben und Maschinen überantworten.
Politik wird es dann nicht mehr geben. Politik in dem Sinn, dass Bürger sich engagieren und darüber debattieren, was zu tun ist. Sollten die Geeks, die Netzvordenker, gewinnen, würde dies automatisch entschieden, auf Basis irgendeines Optimierungsalgorithmus.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.